Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Ja, wenn ihr das hört, dann dürfte bei euch die Bescherung schon gewesen sein. Herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk zur Post-Weihnachtsausgabe oder mittendrin Weihnachtsausgabe. Erstmal hallo, Flo Hauser, und frohe Weihnachtswünsche. Die Bescherung ist dann bei dir, wenn es rauskommt, auch schon passiert. Wenn wir es aufzeichnen, so ehrlich müssen wir sein, war die Bescherung noch nicht. Aber wir können schön ein bisschen über NFL sprechen. Grüß dich.
Grüß dich, Christoph Stadler, auch an dich. Frohe Weihnachten und an euch da draußen natürlich auch alle. Ich bin gespannt, wie viele von euch sich die Kassenbelege, die Bons, die Zettel haben geben lassen zum Umtauschen dann, wenn die Feiertage rum sind. Hoffe aber natürlich, dass ihr einen Haufen gute Geschenke bekommen habt. Und ich sag mal so, in dieser NFL-Saison sind wir oft so gut beschenkt worden, da könnt ihr euch jetzt auch über ein paar Socken freuen oder über was weiß ich, was es so gibt. Aber
also ich dachte, du baust gerade die Brücke zu den Christmas Games, die ja doch eher...
Da brauchen wir keine Brücke, da gibt's nämlich gar keine Straße, da gibt's keinen Fluss, den man überqueren muss, da gibt's einen direkten Weg kurz rein und wieder raus. Die haben sportlich leider keine Relevanz, deswegen werden die heute auch keine tiefergehende Erwähnung finden. Außer tatsächlich, Christoph, bevor wir das machen, natürlich gerne, wenn Weihnachten ist, lasst die Sterne fliegen, ne, bewertet uns.
Lass uns einmal ansprechen, die Spiele, zumindest damit sie gesagt sind, weil es kommt Donnerstag raus, wenn ihr es dann auf irgendeine Art und Weise doch sehen wollt dazwischen. Also es gibt die Cowboys bei den Commanders, es gibt die Lions bei den Vikings und es gibt die Broncos bei den Chiefs. Broncos Chiefs, das gibt's live auf der Zone dann auch zu sehen. 2:15 Uhr, ja, natürlich jetzt eine ganz bittere Nummer durch die Minshew Verletzung, Back-to-Back-Kreuzbandrisse von einem Quarterback. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das jeweils, also in irgendeiner Sportart so mitbekommen hätte.
Nee, das ist wirklich crazy. Und jetzt, du darfst es kommentieren, kannst dich auf Chris Oludekun vorbereiten. Siebtrunden-Pick 2022 von den Steelers. Wird ein großartiges Spiel. Es wird, glaube ich, so genau, wie dann Woche 18 letztes Jahr, dieses 38-0. Ich glaube, das wird ähnlich werden, weil Gegenwehr wird es nicht geben, nachdem die Chiefs ja auch gegen die Titans untergegangen sind, ehrlicherweise.
Gut, dann schalten da vier Leute noch ein, die diehard Broncos-Fans, unser Leiter der Sendung aus der deutschen NFL-Konferenz, Sebastian Feuchtleiter, der wird zuschauen, also einen Zuschauer werde ich haben dann am, was ist denn, Donnerstag auf Freitag?
Donnerstag so auf Freitag. Es ist quasi ein reguläres Thursday-Night-Football-Game, wenn man so will.
Stimmt, tatsächlich. Ja, richtig, einfach Thursday-Night-Football. Genau. Und natürlich wollen wir jetzt auch ein bisschen vorausschauen. Es gibt das ein oder andere attraktivere Spiel. Und bevor jetzt dann nach dem Folgen, nach dem Hören der Folge, so ist richtig, sich alle Niners, Bears, Jacks-Fans beschweren und aufschreien. Ihr habt schon auch wichtige Spiele, tolle Spiele. Wir beide gehen aber schwer davon aus, dass ihr in Woche 18 eine sehr große Rolle, vielleicht sogar eine Hauptrolle spielen werdet. Deswegen wollen wir nicht, damit sich zu sehr doppelt diese und nächste Woche.
Ja.
Nicht mit dem Risiko, das müssen wir ehrlicherweise sagen, genau, schieben wir die, also sagen wir so, die NFC North und die NFC West und die AFC South so ein bisschen in Woche 18, eben mit der Hoffnung, dass da echt in Woche 18 noch einiges passieren wird. Und ehrlich gesagt, da wird einiges passieren. Ihr werdet gleich hören, was wir für Spiele ausgesucht haben, die auch richtig gut sind. Aber du hast die Lions gerade schon angesprochen. Das ist dann für die am Donnerstag schon ein immens wichtiges Spiel, weil man muss sich damit beschäftigen. Wir haben die Chiefs nicht in den Playoffs. Wir haben die Bengals nicht in den Playoffs, wir haben vielleicht die Ravens nicht in den Playoffs und wir haben vielleicht tatsächlich auch die Lions nicht in den Playoffs.
Krass. Genauso wie die Commanders, die stehen ja schon fest. Warum sage ich das? Weil die Lions, genauso wie die Commanders und die Teams, die du aufgezählt hast, Spitzenteams der vergangenen Saison, vielleicht sogar der vergangenen Jahre, wenn man die Commanders ausklammert, da wieder waren. Und ehrlicherweise, das große Problem, Christoph, ist ja, die Detroit Lions haben es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand nach der Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers. Sie müssen auf Schützenhilfe hoffen und zwar nicht auf eine Schützenhilfe in einer Woche, sondern in zwei Wochen. Ich glaube, man muss sich tatsächlich mit dem Gedanken jetzt anfreunden nach diesem Footballspiel und Klammer aufgesetzt, gegen die Rams eigentlich ein unterhaltsames Spiel, trotzdem knapp verloren. Gegen die Steelers lange schwer getan, die Offense vor allen Dingen zu spät aufgewacht. Trotzdem irgendwie ansehnlich unterhaltsam und dass es ein Top-Team ist, keine Frage. Aber wir müssen uns damit anfreunden, dass sie aufgrund der letzten beiden Niederlagen nicht in der Postseason dabei sein werden.
Wenn sie wirklich ausscheiden sollten, wird es vielleicht auch nochmal ein größeres Thema, weil noch ist es ja nicht passiert, aber es kann eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit passieren. Und dann, jetzt wurden die Chiefs so ein bisschen totgeredet schon, was vielleicht ein bisschen verfrüht bei vielen war, aber bei den Lions mit schon steigenden Gehältern, Amon-Ra St. Brown etc., könnte es wirklich sein, dass die ihr Window, was jetzt mal offen war, also ihr Fenster, ihr Titelfenster, dass das jetzt vielleicht sogar für längere Zeit dann zugeht? Vielleicht auch eine ketzerische Frage.
Ja, bin ich total bei dir, weil ich vergleiche das, wenn man mal nur auf die Offense guckt, so ein bisschen mit der Bengals-Situation. Bei den Bengals haben halt 3 Spieler teuer verlängert, bei den Lions sind es ein paar mehr, auch ein paar mehr Starspieler, wenn man so möchte, in dieser Offense, die aber dann auch Geld kosten. Und bei der Defense, Verletzungen hin oder her, ist ja auch ein bisschen Geld geflossen, logischerweise, auch an einen gewissen Hutchinson und andere. Und das war ja auch mit das Thema, warum sie es jetzt vielleicht nicht gewuppt bekommen. Nochmal, wir werden da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, wenn es dann wirklich offiziell ist, dass sie nicht in der Postseason sind. Grundsätzlich vom Gerüst her würde ich behaupten, mache ich mir weniger Sorgen als bei den Kansas City Chiefs aufgrund der Mahomes-Verletzung. Aber rein von dem Cap-Space und von den Vertragssituationen kann es durchaus passieren, dass es nicht mehr halt diese breit gefächerte Star-Truppe ist, wobei sie in diesem Jahr vor allen Dingen in der O-Line ja schon ein bisschen weniger Star-Power hatten und trotzdem eine vernünftige Saison hingelegt haben. Aber ja, ich habe ein bisschen Bedenken fürs nächste Jahr, weil das Fenster ist seit 2 Jahren auf und man geht halt wieder nicht hindurch. Dieses Mal sogar vielleicht noch früher nicht hindurch als letztes Jahr.
Ist ein spannender Vergleich mit den Bengals, den hatte ich so gar nicht im Kopf, aber stimmt schon, die Bengals vor dann 5 Jahren Super Bowl, vor 4 Jahren nochmal ein Championship-Game, jetzt 3-mal keine Playoffs. Nicht, dass bei den Lions jetzt auch so passieren wird, aber das stimmt schon, die hatten dann auch nicht mehr so diesen Lauf und ehrlich gesagt, jetzt waren es 2 Jahre mal wieder Playoffs für die Lions, gefühlter Super Bowl. Letztes Jahr war die große Chance, gegen die Commanders nicht gelöst und genau wie du sagst, diese an der O-Line, du hast ja schon gemerkt, dass da Qualität verloren gegangen ist. In der Defensive, Verletzungen sind Teil des Ganzen. Sie haben da wahnsinnig viel Pech, aber die Niners schauen mit Verletzungen auch anders aus. Wollen wir jetzt gar nicht zu genau thematisieren, ist wahrscheinlich nächste Woche ein großes Thema. Ja, ich bin echt gespannt, wo der Weg hinführt von den Detroit Lions, weil ja, da sind noch Skillplayer mit dabei und das ist ein Luxusproblem, was die haben. Da sind deutlich mehr Waffen mit dabei, als es die Chiefs zum Beispiel haben. Ich finde auch, man erkennt ganz klar, dass ihnen Sam LaPorta fehlt. Der ist dann nur in anderer Abführung ein Tight End, aber das ist so ein wichtiger, integraler Baustein von dieser Offense. Ich glaube, den haben sie jetzt nicht ersetzt bekommen, dass du Probleme hast nach dem Abgang von Ben Johnson. Trotzdem ist die Offensive jetzt nicht katastrophal schlecht. Nee, das ist dann schon eher die Defensive, die einfach zerrupft wieder ist. Und das fand ich wieder ein bisschen bezeichnend gegen die Steelers, weil das war jetzt das, was mir davor immer schon so ein bisschen aufgefallen ist. Ich fand, das Laufspiel per se war einfach nicht mehr so effizient. Und Jermaine Gibbs bei allem Lob etc., den haben sie nicht mehr so ins Laufen bekommen. Success Rate gegen die Steelers, die schlechteste von allen Teams in Woche 16. Die Detroit Lions, die sich darüber definieren, dass der Lauf funktioniert.
Ja. Ging auch gar nicht gut los. Der hat im ersten Viertel lange 2 Läufe für -4 Yards, dann haben sie ihn gar nicht mehr reingeschickt. Und das meinte ich mit sehr, sehr spät aufgewacht. Also das hat hinten raus auch nochmal gescored, meine ich, glaube ich. Ne? Aber das ist dann halt einfach alles zu spät. Und ja, wie gesagt, da muss man sich mit anfreunden. Und warum wir das so deutlich sagen, ist, sie müssen beide Spiele gewinnen und die Packers beide verlieren. Nur so kommt man in die Postseason. Und aufgrund des Spielplans sehen wir das jetzt nicht so ganz, dass die Packers unbedingt 2 Spiele verlieren, ehrlicherweise. Dass die Lions beide Siege im Kreuz haben, ist, glaube ich, klar. Aber wie gesagt, wir werden dann vielleicht nach Woche 18 vor den Playoffs nochmal über die Lions sprechen müssen. Und davon gehe ich Stand jetzt ehrlicherweise aus. Und ich fände es total schade, weil da ist was gewachsen nach dieser ganzen Durststrecke von 3 Jahrzehnten und so weiter und so fort. Eminem, die Stadt flippt aus, das Fortfield ist geil drauf. Die Stimmung in den Heimspielen war überragend. NFC, neues Top-Team, Offense überragend. Und jetzt ist man dann halt nicht mit dabei. Das ist dann, oder sehr wahrscheinlich nicht mit dabei. Finde ich schade, aber wir werden uns anfreunden müssen damit.
Wir haben gerade die Stats nochmal aufgemacht. Also die Laufstats von Jermaine Gibbs, 7 Carries für 2 Yards.
Ja, ja, das ist völlig cool. Der hatte ja, wie gesagt, der hatte 2 Läufe für -4 und dann war nochmal dazwischen einer für -3 Yards dabei, Tackle for Loss. Ich weiß gerade nicht mehr von wem bei den Steelers.
Das David war Montgomery, 4 Carries für 14 Yards.
Nee, das war...
ist wirklich...
Und so eine Spiele hatten sie auch schon häufiger. Also in dieser
Saison. Das stimmt, dass sowas mal passieren kann, wobei du jetzt dann ein Average von 1,3, das ist nicht Lions-like, aber sowas passiert mal, aber es kam eben öfter vor, weil du eine schlechtere O-Line hast, weil du vielleicht auch der Wechsel des Play-Callings, das soll jetzt gar nicht unser Thema sein, vielleicht kommen wir da später nochmal im Laufe der Saison auch nochmal drauf zu sprechen, aber da waren ein paar Sachen dabei, die halt dieses Jahr einfach nicht funktioniert hat, was in den letzten beiden Jahren wunderbar funktioniert hat.
So ist es. Lass uns ein bisschen vorausschauen auf diese Woche 17, es sind nur noch 2 Sonntage, liebe Leute, bald ist Neujahr und dann haben wir noch einen oder 2 Regular-Season-Spieltage, die wir jetzt haben. Bevor wir über Statistiken sprechen, wie der Rekord mit oder ohne Brille, wollen wir uns um 3
Spiele wirklich, also wer das gesehen hat beim Spiel von den Bills und den Browns, als einfach random reinkam, Sean McDermott, Rekord mit Brille und ohne Brille. Der hat sich überhaupt nicht angedeutet, dieser Beitrag von den, was war's denn, CBS-Kollegen.
Ja, das war total, ist wirklich random reingekommen. Und ich habe mir die Frage gestellt dann sofort, ob er eigentlich Kontaktlinsen trägt, weil das würde diese Statistik ja eigentlich ad acta legen, ne, weil dann sieht er genauso gut. Aber gut. Egal. Das lassen wir mal sein. Was haben wir vor? Zum einen euch nochmal fröhliche Weihnachten wünschen, aber mit drei Spielen wollen wir genauer reingehen. Und wir beginnen bei den Texans gegen die Chargers. Das ist ein Spiel am Samstag. Rund um Weihnachten wird ja auch an anderen Tagen gespielt, Christoph. Und das ist ein AFC-Duell. Vor allen Dingen für die Los Angeles Chargers durchaus interessant, denn die könnten sich ja noch die ganz große Krone holen in der AFC West, als auch in der AFC im Allgemeinen. Und ist natürlich ein schöner Kracher. Ich freue mich auf dieses Footballspiel. Ist ein
geiles Matchup.
Da treffen vor allen Dingen zwei Defenses aufeinander, finde ich sehr interessant. Muss aber auch sagen, Formkurve, die, ich meine, bei Fantasy sagt man immer, die letzte Woche ist egal. Und im Football oft auch, ne? Wir schauen von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel. Aber Will Anderson, der Texans Pass Rusher, der hat gesagt, ich hatte zwischendurch das Gefühl, wir verlieren das Spiel gegen die Raiders.
Ich auch.
Weil sie lange echt Probleme hatten, irgendwie komischerweise die Raiders plötzlich mit der Offense auch mit einem Laufspiel ausgestattet und die eigene Offense hat gestruggelt, das Feld zu bearbeiten. Und da bin ich schon so der Meinung, das ist genau das, was ich mal vor ein paar Wochen zu dir gesagt habe. Wenn bei den Texans die Defense ein bisschen nachlässt, dann könnte es halt problematisch in dem einen oder anderen Spiel werden, weil die Defense halt dann doch vielleicht häufiger eine nicht ganz so funktionale Offense kaschiert. Das war dann so mein Gefühl nach diesen Raiders-Spielen.
Ist halt die Frage, hat die Defense wirklich jetzt nachgelassen? Ich schaue gerade nochmal die Zahlen genau an. Es waren 170 Passing Yards von den Raiders. Okay, 150 Rushing Yards. Das war eher untypisch für die Raiders, dass sie so eine hohe Zahl haben. Natürlich hatten sie nicht so viele.
Ja, da war ein Big Run über 60 Yards,
glaube ich, dabei. Und sie hatten halt jetzt nicht so viele, also sie hatten gar keinen Turnover, die Defense, was sie sonst ja doch auch mal dabei haben. Aber es war einfach eine normale Leistung. Die Defense hat eigentlich schon so abgeliefert, dass du gewinnen kannst. Ich meine, deswegen haben sie am Ende des Tages wahrscheinlich auch gewonnen. Aber ich fand schon auch, das war wieder diese Offense, die wird nicht richtig gut sein. Aber die war funktional die letzten Wochen. Und das war heute sage ich schon, am Sonntag. Das war zu wenig. Das hat mich schon noch ein bisschen enttäuscht, weil ich so schlecht da nicht erwartet hätte. Da habe ich jetzt vier Fragen an dich. Einfach nur mit Chargers oder Texans als Antwort. Wer hat die bessere Defense?
Boah, Alter, das kann ich nicht einfach mit Chargers oder Texans beantworten.
Ja, wer hat die bessere Defense?
Ich finde die Chargers Defense echt geil, aber die Texans Defense ist im Normalfall.
Die Frage ist ja, wer die bessere Texans hat, nicht wer, wer auch geil ist.
Ja.
Wer hat die bessere Defense? Die Antwort kann nur Texans heißen. Ja. Wer hat den besseren Quarterback?
Chargers.
Wer hat bessere Receiving Core?
Chargers.
Mhm. Und wer hat das bessere Laufspiel? Chargers.
Ja, Normalfall Chargers. Ja, aktuell auf jeden Fall Chargers. Das war jetzt bei den Texans ja gut. Es gab einen 30-Yard-Lauf von Chubb. Herzlichen Glückwunsch. Chargers, ja.
Ja, das ist nämlich auch meine Einschätzung, dass Defensive des Texans Ding wieder sein wird und dass die Chargers das halt schon über ihre Offensive gewinnen können. Und dann bin ich bei der Konklusion, dass es vielleicht so eine aus Texans-Sicht zähe Nummer werden kann wie gegen die Raiders. Auch wenn es eine ganz andere Qualität ist, die da kommt.
Ja, total. An der Stelle sei mal gesagt, mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe ein Internetproblem bei mir und ich bin jetzt über einen Hotspot reingegangen und jetzt sind alle meine Notizen weg, weil die aktuell offenbar im WLAN-Ordner gespeichert sind. Das ist die Realität im TV-Business oder im Podcast-Business. Ich versuche jetzt trotzdem, das alles aus dem Kopf nochmal mitzumachen. Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist halt das Matchup, wo man am meisten drauf guckt. Aber ich habe mir ehrlicherweise genau andersrum diese Frage gestellt mit dieser Defense der Chargers, weil du sagst, klar ist die Texans Defense die bessere. Aber aufgrund der Erkenntnisse der letzten Woche oder dieses Sonntages, Derwin James hat selber gesagt, in der Defense haben wir aktuell das Gefühl, Dinge, die die letzten zwei Jahre immer gegen uns gelaufen sind, Kleinigkeiten wie in der Man-Coverage oder Separation war ein Thema, Missed Tackles war ein Thema, dass wir da immer trotzdem Antworten finden. Und ich habe das Gefühl, dass die Chargers eben genau mit den Punkten, die du gerade aufgezählt hast, mit dieser Offense, die finde ich, nochmal Justin Herbert, total underappreciated, die Defense aber eben dann auch ihren Impact haben wird, dass ich da aktuell rein vom Gefühl vom Sonntag her jetzt, von Woche 16, ganz klar die Chargers im Vorteil sehe.
Ganz mit der Leistung von den Texans, ja, weil das war so ein bisschen mein Gedanke, weil ich es mir so durchgegangen bin im Kopf und mir dann dachte, das spricht eigentlich schon, weil die Defense ist nicht so weit auseinander. Ich finde auf den anderen Positionen teilweise schon weiter auseinander. Und wir wissen jetzt nicht, wenn wir aufzeichnen, ob Woody Marks wieder mit dabei ist bei der Houston Offense, also der Running Back. Der war ja gegen die Cowboys mit einer Knöchelverletzung raus. Der hatte am Freitag, also vor dem Spieltag, vor Woche 16 schon limitiert wieder trainiert, war aber dann obviously nicht mit dabei. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich bis Samstag dann reichen wird. Wäre für mich aus Texans-Sicht ein ganz, ganz wichtiger Spieler, weil ich fand jetzt schon mit Woody Marks, diese Offense hat ihnen ein neues Element gegeben auf der Running Back Position, was sie davor einfach nicht hatten. Nick Chubb hat's per se einfach so nicht mehr, das ist auch völlig okay. Ohne dass der jetzt die brutalen Zahlen aufgelegt hat, aber ich habe mal nachgeschaut, von den 8 besten Rushing Performances von den Texans nach Success Rate gehören 6 Woody Marks. Und zweimal Nick Chubb, okay, aber in Woche 1 und in Woche 5. Das ist super. Schon eine Weile her, also die sind ja eigentlich nicht mehr, die gehören nicht mehr dazu. Ja. Es ist wirklich Woody Marks. Und die Chargers haben eine gute Rushing-Defense. In 3 der letzten 4 Spielen haben sie einmal über 100 Rushing-Yards zugelassen. Also ich glaube, das Element werden sie ihnen einigermaßen wegnehmen. Dann ist vielleicht Woody Marks ab und zu mal als Receiver mit dabei. Und dann hängt wahnsinnig viel an CJ Stroud und Nico Collins die Connection. Weil, haben wir auch schon gehört, von dir auch, Receiving Core ist bei den Texans tendenziell auch schwächer als das, was die Chargers zu bieten haben.
Ja, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, das hat man jetzt auch die letzten Wochen wieder gesehen. Also Nico Collins ist der Mann, dem man da vertrauen muss. Wenn das aber nicht zu 100% funktioniert, wird's übel. Und auch gegen die Raiders übrigens ja Nico Collins durch eine Pass-Interference-Strafe im Händler nochmal in einem Trial-and-Drive was rausgeholt. Aber du sprichst es an, diese Chargers-Defense, 10 Beste gegen den Lauf, die 6 Beste aber halt eben auch gegen den Pass. Also auch diese Chargers-Defense ist halt eben eine, die vorne Druck machen kann auf CJ Stroud, die den Pressure hinbekommt. Und dann wird's halt, wenn sie liefern muss, und das ist ja mein Take zu Beginn, oder das, was ich mir auch gedacht habe zu diesem Match, wenn die Texans Offense gezwungen ist zu performen, dann sind sie für mich in Spitzenspielen, und das ist ja ein Spitzenspiel in dieser AFC, noch nicht so weit. So blöd das klingt und so gut CJ Stroud sich auch seit seiner Verletzung wieder präsentiert hat. Das muss man ja auch sagen, das ist ja nicht alles jetzt Kacke. Wir reden jetzt hier nicht darüber, dass die Offense überhaupt nicht funktional ist. Keinesfalls. Christoph hat es ja auch gerade mit dem Laufspiel nochmal skizziert. Aber es ist halt nicht auf dem Niveau, wo man es haben muss, um in solchen Spielen dann zu performen, auch wenn sie es schon gezeigt haben, wie gegen zum Beispiel die Kansas City Chiefs.
Ja, das fühle ich tatsächlich. Das fühle ich auch, weil ich auch dachte, sie sind schon weiter wieder. Nochmal, dass die Spiele, oder wenn sie weiterkommen sollten in den Playoffs, nicht per se mit ihrer Offense gewinnen. Ich glaube, damit haben sie jetzt alle abgefunden, weil dafür waren sie
Defense insgesamt so schlecht. Defense wins championships.
Ja, also das muss die Maxime sein. Ja. Weil das muss man schon auch sagen, ich habe immer noch so ein bisschen Vorbehalte, was zum Beispiel die Broncos mit Bo Nix, also die Offense der Broncos mit Bo Nix betrifft. In einem Spiel kann das super sein, wie jetzt gegen die Packers vor 2 Wochen. Jetzt sah es schon wieder ein bisschen anders aus gegen die Jaguars. Das ist halt immer so ein Spiel nur. Aber ehrlich gesagt, die Texans, da ist es von Anfang an klar, wenn die Defense keinen perfekten Tag hat oder keinen richtig, richtig guten Tag, haben sie keine Chance, also in den Playoffs sowieso niemand zu schlagen und auch in Spitzenspielen wie jetzt gegen die Chargers, muss ich ehrlicherweise sagen, fühlt sich's für mich jetzt auch wieder anders an, als ich es vor einer Woche gesagt hätte.
Ja, nee, das ist, dann gleicht sich da unser Gefühl auf jeden Fall. Ich finde aber, wenn wir da bei diesem Matchup bleiben, mal, wenn du noch was zu diesem Texans Defense, Chargers Defense, Texans Offense hast, ich finde es auf der anderen Seite sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, weil, das haben wir auch in der NFL Endzone in unserer Konferenz jetzt am Sonntag ja thematisiert, auch mit dir im Vorlauf, dass Justin Herbert, und das sage ich jetzt, ich mache den Case bis zum Saisonende jetzt noch durch, diese 2 Wochen, hinter dieser Offensive Line, wo sich jetzt Saul, ja der Left Tackle, ja auch schon wieder verletzt hat, der musste raus in dem Spiel gegen die Cowboys. Die Cowboys, ja, keine gute Defense im Allgemeinen, aber ein bisschen verbessert. Die Cowboys haben es nicht geschafft, Justin Herbert zu sacken. Den Typen, der den meisten Pressure im Gesicht hat, der am häufigsten gesackt wird in dieser Liga. Und das wird halt jetzt sehr, sehr interessant. Und da sind wir wieder beim eigentlich gleichen Thema, weil sich bei den Texans halt wie so ein Zahnrad ergänzt mit Offense und Defense. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe die Chargers als Favorit in diesem Duell. Aber wenn diese Texans Defense, diese angeschlagene Offensive Line und diesen Pressure-Meister Justin Herbert eben so pressured, dass er dann eben doch am Hosenboden sitzt, dann wird's halt bei den Chargers auch wieder tricky. Warum sage ich das? Vor 3 Wochen gab's das Spiel gegen die Eagles von den Los Angeles Chargers. Justin Herbert oft gepressured worden, sehr viel Druck bekommen und die Kollegen Keenan Allen, Ladidi, McConkey und so weiter, alle kein Faktor gewesen. Also er hat das Passing Game überhaupt nicht hinbekommen und klar ist ein Hampton dann wieder mit dabei. Aber die Chance für mich ist in diesem Spiel für die Texans genau eben diese Schwachstelle zu forcieren, den Druck auf Justin Herbert hinzubekommen und diese angeschlagene Offensive Line zu nutzen. Und dann sage ich ehrlich, so gut Justin Herbert agiert mit diesen ganzen Umständen, die er hat, gegen die Cowboys hat das nicht so gut, nicht so schlimm gehabt, Aber dann wird's halt auch bei denen wieder brenzlig.
Es ist halt ein bisschen das Paradoxe bei den Texans. Es ist die beste Defensive mit den Broncos in der Liga, Ende aus. Ja. Aber sie kommen ja jetzt nicht mit einer wahnsinnig hohen Pressure Rate daher. Die sind da nur Platz 17, weil sie das auf andere Art und Weise generieren können. Ich habe mal jetzt nachgeschaut. Die sind ja, haben wir noch gar nicht gesagt, 7 Siege in Folge trotzdem bei den Texans. Das muss man auch.
Ja, das schon klingt so, als wäre es ja, ein genau. scheiß Team. Ja. Ja.
7 Siege in Folge sind schon ganz gut. Aber in diesen 7 Spielen, die sie jetzt gewonnen haben am Stück, die höchste Pressure Rate gab es in Woche 10 gegen die Jaguars. 50% war da Trevor Lawrence unter Druck. Und ich finde, Lawrence und Herbert, natürlich ist nicht derselbe Typ, aber ich finde die von der Art und Weise nicht so ganz weit auseinander.
Ja.
Was?
Ja,
was ist Friseur?
Ich habe gesagt, selber Friseur.
Ach, selber Friseur. Ja. Nee, aber ich finde die vom Spielertyp nicht so weit auseinander. Deswegen, sie haben es gegen die Jaguars probiert mit viel Druck. Es hat ja zum Sieg gereicht. Also 50%, so eine hohe Quote haben sie normalerweise nicht. Machen sie das auch jetzt gegen die Chargers, weil sie es angeboten bekommen quasi, weil es auf dem Silbertablett serviert. Und du hast ja noch eine gute Secondary dazu. Ja. Auf der anderen Seite, Herbert, wenn er halt keinen Druck bekommt, und dann weiß ich nicht, wie der Matchplan dann ausschauen wird, aber dann ist er halt de facto schwer zu schlagen. Ja, also Herbert, das Spiel gegen die Cowboys war schon, das war schon Deluxe. Der hatte 6 Incompletions nur, 300 Passing Yards, 2 Passing Touchdowns, du hast gesagt, der wurde keinmal gesackt. Und ich habe es noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Pässe bis 9 Yards, also die kurzen Dinger, hatte er insgesamt nur 2 Incompletions. Also nur 2 Incompletions und Pässe ab 10 Yards, wo es ja dann tendenziell ein bisschen schwieriger werden sollte, war 8 von 10 für 173 Yards und eben seine 2 Touchdown-Pässe. Ja. Also er war da einfach brutal gut auf allen Ebenen des Feldes. Ist gegen die Texans, ja, ehrlicherweise natürlich auch anders. Jetzt haben wir noch keinmal diese Secondary angesprochen, aber es ist auch ein geiles Matchup. Die Receiver haben funktioniert. Da waren 4 Receiver mit dabei jetzt gegen die Cowboys mit 50 oder mehr Receiving Yards. Johnston hatte über 100. Harris, Allen, McConkie. Und das Duell jetzt mit einem Stingley, Lasseter, Petrie, Bullock, wie sie alle heißen. Oh, da geht dir doch das Herz auf.
Ja, deswegen, also wir haben es jetzt, oder vor allen Dingen ich habe das alles so ein bisschen, wer ist Favorit und Texans Thematik von der letzten Woche ein bisschen schlecht gemacht. Das ist ein richtig geiles Matchup, genau aufgrund dieser direkten Duelle, die wir da haben. Und nochmal, die Frage, die ich mir gestellt hatte, weil du es auch bei deinem Take jetzt gerade anfangs gesagt hast, ist, wird die Texans Defense ein bisschen anders auftreten, um genau diese Schwäche zu adressieren, oder diese Chance, die ihnen da gegeben wird, zu adressieren. Weil im Football ist es ja oft so, manchmal im Matchplan attackieren die Coaches, die Coordinator oder halt das Team in Gänze nicht die Schwachstellen, sondern gerade auch eben die Stärken der gegnerischen Teams, um da eben ihre eigene Stärke ins beste Licht zu rücken oder ausnutzen zu können. Aber ich bin da wirklich gespannt drauf, wie diese Texans Defense das angehen wird. Auch was Thema Auslage, Zone und Man Coverage angeht. Ich habe die Zahlen leider nicht mehr da, weil meine Notizen, wie gesagt, weg sind. Ich hatte mir das angeguckt. Aber das wird eben auch interessant, inwieweit sie dann eben diese Skillplayer dementsprechend aufnehmen mit dieser Secondary. Also das kann auch für die Chargers so übel ausgehen, dass es mal wieder so ein Spiel wird, wo eben die Herrschaften nicht viele Pässe fangen.
Herbert hatte jetzt mal wieder ein Spiel ohne Interception davor, aber 4 Spiele in Folge mit einer Interception. Das heißt nicht immer, dass es Herbert schuld ist, aber es steht halt einfach in der Statistik. Und die Texans Defense ist bei Takeaways jetzt auch nicht so schlecht. Also das ist schon ein Gesamtprodukt bei denen. Da kann sich sagen, es ist nur die Line, die gut funktioniert. Nee, die Secondary ist schon auf ähnlich hohem Niveau unterwegs. Das ist echt ein geiles Matchup, was der Herbert mit seinen Receivern, die wir beide besser haben als das, was die Texans anzubieten haben, ob sie das dann ja auch so umgesetzt bekommen. Ja, geiles Matchup da am Samstagabend zu einer ja auch sehr guten Uhrzeit mit 22.30 Uhr. Kann man sich dann schon auch mal anschauen.
Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und ich sag mal so, ich darf es zum einen kommentieren. Das ist dann in der, habe ich direkt Voice Crack, schau, so freue ich mich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Green Bay Packers gegen die Baltimore Ravens. Und allein von der Ausgangslage, sportliche Teams etc. pp. Dachte ich mir so, wow, mega, mega geil. Aber natürlich muss man darüber sprechen, dass die Quarterbacks angeschlagen sind, vielleicht sogar fehlen werden. Das wird sich bis zum Samstag in dem Fall, also Samstagnacht bei uns, ziehen. Jordan Love ist im Concussion-Protokoll. Malik Willis musste dann spielen am vergangenen Spieltag und Lamar Jackson mit Rückenproblemen rausgegangen. Auch der nicht mehr zurückgekommen und Tyler Huntley musste spielen. Bei beiden werden wir bis kurz vor Spiel wahrscheinlich oder vielleicht einen Tag vorher wissen, ob sie aufdribbeln. Deswegen ist die Einschätzung ein bisschen schwierig. Möchte aber mit etwas Positivem beginnen, mein lieber Christoph, als Packers Cheesehead. Malik Willis hat mich überzeugt. Ich habe es dir privat gesagt nach dem Spiel. Die haben ja auch am Samstag gespielt in Woche 16 gegen die Bears. Entscheidungsfindung, Scrambler-Fähigkeiten, das fand ich Weltklasse.
Gegenfrage, ist Malik Willis die beste Nummer 2 der Liga? Aktuell?
Aktuell, jetzt ja.
Nicht, ja, aber aktuell würde ich fast sagen, also, mal, immer wenn der reinkommt, macht er gute Sachen. Das ist echt brutal. Das stimmt. Der braucht keine Anlaufzeit, der kommt rein, macht das richtig gut auf seine Art und Weise. Ich fand auch, das war kein Abfall zu Jordan Love.
Ja, total.
Also ich wissen wir nicht, wie es mit Love gelaufen wäre. Logisch, das ist hypothetisch. Aber ich meine, der war wahnsinnig effizient. 9 von 11 Pässe angebracht für 121 Yards. Ein Touchdown-Pass. Er hatte 10 Läufe für 44 Yards. Der läuft natürlich mehr als ein Jordan Love. Das ist jetzt auch nichts ganz Geheimnisvolles, dass das so ist. Aber ich fand auch, das war kein... Also du kannst jetzt nicht sagen, aus Packer-Sicht, wir haben das Spiel verloren, weil unser Nummer 1 Quarterback raus ist. Nee. Du hast ein Spiel verschenkt mit deiner Nummer 2, der brutal gut gespielt hat.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir zu 100% recht. Weil ich habe es dir ja privat gesagt, es gab eine Situation beim zweiten Versuch und 12, wo er Dropback sehr weit nach hinten nimmt und die Edge Rusher fast parallel in seine Richtung kommen und die Pocket kollabiert schon. Es wird immer enger und enger. Dann läuft er nach vorne, dann läuft er nochmal nach hinten, dann läuft er ein bisschen nach links. Und ich dachte in dem Moment, als ich es live geguckt habe, jetzt wirft er halt den Ball irgendwann mal weg. Und dann erkennt er halt aber durch seine Agilität und Athletik, dass er trotzdem noch was geht und holt dann fast das First Down. Das war danach 3. und 1. Aber er hat 11 Yards dann nochmal durch Scrambling rausgeholt. Und das mehrfach. Ist natürlich nicht der ideale Plan. Das ist immer Scrambling, heißt immer, irgendwas funktioniert nicht und ich versuche irgendwas rauszuholen, am Ende des Tages. Aber wenn du diese Qualität halt hast, dass du trotzdem noch was rausholen kannst, dann nutze sie. Und,
vor allem als Nummer 2. Du kommst als Nummer 2 normalerweise nicht rein, wenn der Matchplan genau auf dich abgestimmt ist. Du kommst rein, um dann vermutlich improvisieren zu müssen, ab und zu mal.
Ja. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, weil bei Jordan Love dieser Hit ja auch irgendwie stärker war, dass Willis vielleicht jetzt gegen die Ravens spielt, bin ich da sehr gespannt, weil ich glaube, es könnte tatsächlich eher ein großes Gut für Green Bay sein, weil die Baltimore Ravens haben jetzt gegen die Patriots auch sehr lange gebraucht, bis sie mal einen vernünftigen Pass Rush aufs Feld bekommen haben. Am Ende haben sie ihn 3 oder 4 Mal gesackt, aber ganz, ganz lange halt eben nicht. Drake May hatte so entspannt Zeit und Malik Willis, das vergessen wir dann da immer auch, weil wir immer sagen, Scrambling und so. Wenn er auch aus der Pocket rausrollt, kriegt er die Pässe halt dementsprechend auch ganz gut an. Sie verlassen sich viel mehr aufs Laufspiel, das verstehe ich. Das ist ja bei jedem Backup-Quarterback irgendwo logisch und der Fall. Stichwort Baltimore Ravens, kommen wir wahrscheinlich noch zu. Aber ich finde, dass er auch im Passing-Game da eben diesen Schritt gemacht hat, um in entscheidenden Momenten oder eben bei 2. und 7 oder auch gerade mit Play-Action vielleicht auch mal bei 2. und 2, 3. und kurz, durchaus eine Option ist. Und das finde ich gegen die Baltimore Ravens könnte ein gutes Matchup für ihn sein, ehrlicherweise, so wie die Ravens aktuell spielen, weil die haben ja auch stark nachgelassen, ehrlicherweise.
Ja, das ist wieder der Mist, den wir eigentlich, was heißt Mist, aber das, was wir zuvor gesehen haben, nachdem es zwischenzeitlich doch eigentlich nach einer Verbesserung aussah.
Gerade bei der Defense auch, ne?
Genau, kann sich auf die Defensive eigentlich jetzt aktuell auch wieder nicht verlassen, weil es auch wieder immer Aussätze auf beiden Seiten des Feldes sind. Und das macht es eben auch so schwer für mich, Baltimore zu predicten. Ich meine, ich hab's ja vor 2 Wochen, 3 Wochen final fallen lassen. Deswegen ist das Matchup für mich eigentlich komplett uninteressant, weil sie meiner Rechnung nach sowieso nicht mehr in die Playoffs kommen. Was ich lustig fand, und du hast, ich weiß nicht, ob das indirekt bei dir war, aber das war eigentlich ganz passig. Ist es nicht so, dass die Baltimore Ravens rüberschauen müssen und sich denken, boah, Lamar ist verletzt, warum haben wir Malik Willis nicht?
Ja, wahrscheinlich.
Oder? Das ist doch eigentlich genauso ein Quarterback, den sie als Ersatzmann haben wollen würden. Bei Lamar muss man sagen, der hat selber nach dem Spiel gesagt, er will spielen nächsten Samstag. Mhm. Das sagt jeder Quarterback, aber ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass es vielleicht hinhauen könnte mit einer Woche Pause. Aber ja, Malik Willis ist für mich eigentlich genau das, was den Ravens weiterhelfen würde. Huntley ist vom Typ her ein ganz guter Ersatz für Lamar Jackson, aber die Qualität ist natürlich ein viel größerer Abfall, als das bei den Packers der Fall ist.
Huntley ist eigentlich am Ende des Tages genauso wie Lamar und auch Malik Willis genau der gleiche Quarterback-Typ, aber halt nicht so agil wie einer von diesen beiden.
0,0. Ja, und halt in der Reihenfolge, wenn das, wie geht es, Sit, Start, Bench oder wie das geht, da wäre halt
Zell, glaube ich.
Wäre es relativ klar.
Ja, absolut richtig.
Deswegen, egal, also selbst wenn Willis spielt, ich hätte da jetzt aus Packers Sicht gar nicht so viele Bedenken, weil da der Matchplan wird auf ihn zugeschnitten sein. Die Ravens werden dir so oder so was abgeben. Und sie haben das Spiel ja gegen die Bears auch nur verloren aufgrund meines Erachtens eigener Fehler. Onside-Kick, der funktioniert zum Ende des Spiels. Klar, das kann passieren, aber darf dir halt auf so einer Ebene, und das war halt ein Playoff-Spiel, darf dir es nicht passieren. Und halt bei 4. und 1 der Snap dann, der in die Hose ging in der Overtime. Wer weiß, weil den 4. und 1 hätten sie konvertiert, bin ich mir sicher. Das hätten Malik Willis selber gemacht. dann schaut es vielleicht ganz anders aus. So kann Caleb Williams ein bisschen Magic machen. Und da bin ich dann nämlich schon aus Packers-Sicht, wenn ich drauf schaue, es ist für mich gar nicht die Offense, weil ich glaube, die wird einigermaßen funktional sein, ob die dann 30 Punkte macht. Keine Ahnung. Aber die große...
Bitte, mach noch. Aber letzte Frage zu dieser Offense, weil Josh Jacobs ist ja aktuell auch dauerhaft angeschlagen und ehrlicherweise die letzten drei Spiele sah der auch nicht gut aus, rein vom Zugucken her. Das ist ja dann auch etwas, was gerade einem Backup-Quarterback fehlt. Ne? Also das muss man schon auch, also wenn er, der wird spielen, ja, aber es ist halt nicht mehr auf dem Niveau wie am Anfang der Saison zum Beispiel. Und das ist dann bei den Packers unter Umständen halt auch ein Thema, was die Ravens gerade vielleicht mit der Secondary, die immer gute Plays machen können, haben wir ja auch gesehen. Es braucht aber bei den Ravens die Front, um den Packers da weh zu tun. Und das müssen sie hinbekommen. Und wenn dann das Laufspiel nicht so funktioniert, Emmanuel Wilson hin und her, hatte ich auch in Fantasy schon getragen, wie wir wissen. Aber wenn Malik Willis und Josh Jacobs oder das Laufspiel generell eher mehr forciert wird und dann vielleicht nicht auf diesem Niveau ist, dann könnte es schon auch die Ravens in die Karten spielen. Das wollte ich nur als Case machen, bevor wir wechseln.
Vor drei Wochen, ich musste mal schnell nachschauen, hatten die Steelers 34 Rushing Yards und haben das Spiel gewonnen.
Ja.
Ich will jetzt nicht die Packers und die Steelers vergleichen, das ist nicht ganz, aber Malik Willis mit einer Woche Vorbereitung, wenn er wirklich spielen sollte, ich habe bei der Offense nicht so viele Bedenken, dafür hat er mich zu oft jetzt überzeugt, als er reinkam, ehrlich gesagt, und selbst wenn er ja Starter war, hat er das gut gemacht, als Love auch mal draußen war,
das stimmt.
Auch ja letztes Jahr schon, das ist jetzt nicht so, dass der jetzt das gar nicht kennt, deswegen, ich bin auf der Seite nicht so, natürlich kannst du es trotzdem verlieren, aber die haben mit Love ja auch nicht mit oder ihre Spiele gewonnen, weil sie jedes Mal 30 Punkte aufgelegt haben. Das ist zwar immer ein gegen die Bears ging es ehrlich gesagt in die Hose. Es ist so ein schmaler Grat, dass du die Spiele tendenziell eher knapp gewinnst. Das war jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer ihr Ding. Jetzt hast du gegen die Bears knapp verloren, weil du halt zwei entscheidende Fehler hattest. Und das war der Onside-Kick, der erfolgreich war für die Bears, und dieser 4-1-Snap, der in die Hose ging. Weil ansonsten glaube ich, dass die Packers das gewinnen, weil sie für mich auch die bessere Mannschaft in dem Matchup waren.
Ja, sehe ich auch so. Und ich bin ja grundsätzlich deiner Meinung. Ich wollte das nur nochmal mitgeben, dass ich das eher aus der Ravens-Defense-Sicht sehe, dass sie gegen diese Offense auch mit einem Malik Willis sich steigern müssen im Vergleich zu den letzten Wochen, vor allen Dingen halt im Pass Rush.
Weil ich die Zahlen gerade noch offen habe, weil ich mit den Steelers schon nachschauen musste, Ravens in den letzten vier Spielen, Total Yards zugelassen, gegen die Bengals 382, gegen die Steelers 318, gegen die Bengals dann im zweiten Aufeinandertreffen fast 300 und jetzt gegen die Patriots 453. Das können die Packers auch mit einem Ersatz-Quarterback hinbekommen.
50, ja, absolut richtig. Ja, dann lass uns doch auf die andere Seite schauen, auf Packers Defense, wenn du da eh schon anfangen wolltest, nachdem wir ja bei der Offense ein ganz gutes Gefühl haben.
Also meine große Frage war dann natürlich, was können wir erwarten ohne Micah Parsons? Dass diese Defense, das war letztes Jahr, war es logischerweise ohne Micah Parsons, das war aber ja keine schlechte Defense letztes Jahr. Natürlich war jetzt mit Parsons das vielleicht fehlende Puzzleteil dabei, um eben die Top-Teams zu schlagen. Hat jetzt dann gegen die Bears gleich schon mal nicht funktioniert, aber ich fand insgesamt, war es eine gute Vorstellung. Weiß nicht, wie dein Eindruck war, eine gute Vorstellung gegen die Bears. Caleb Williams, der war laut PFF bei 57% seiner Dropbacks unter Druck. Also es ist ein wahnsinnig hoher Wert. Das Problem, er hat dann relativ viel gemacht. Der war 7 von 16 für 159 Yards, 9,9 Average pro Play, 2 Touchdown-Pässe, kein Turnover-worthy Play, Caleb Williams. Das war das klar beste Spiel von Caleb Williams, wenn er Druck bekommen hat. Liegt es dran, weil die Packers das halt ohne Parsons nicht finishen konnten, oder weil Caleb Williams so gut war? Ich glaube eher Ersteres ist es, dass halt mit Micah Parsons jetzt der fehlt, der halt meistens solche Plays vollendet.
Das Ding
ist so meine erstens, Theorie nach einem Spiel jetzt erstmal.
Ja, klar. Also ich habe mir ja die gleiche Frage schon vor diesem Spiel jetzt gegen die Bears gestellt, logischerweise. Wie sieht es jetzt aus ohne Micah? Das haben wir letzte Woche auch thematisiert. Und ich war positiv überrascht, klingt so hochtraben, aber ich war
Ich war schon positiv überrascht, ja.
Ich war entzückt. Ich würde
es unterschreiben.
Ich war entzückt.
Ich glaube, ich habe 57 gesagt. Er war natürlich 47% unter Druck, 45, nur damit die Zahl richtig ist. 47% sein Dropbacks. Ich glaube, ich habe 57 gesagt.
Kann sein, ja. 57 jetzt. Ja.
Immer noch oft unter Druck.
Also, ja, absolut. Ich war da schon entzückt, dass es dann, es sah besser aus, als ich es erwartet habe, ehrlicherweise. Weil den Case habe ich ja auch gemacht, Micah Parsons gedoppelt oder auch sogar stellenweise getrippelt. Und das macht natürlich auch Türen für andere auf, wenn er nicht finisht. Am Ende hat er natürlich brutale Statistiken mit Quarterback-Pressure und so weiter und so fort, wo man ja ganz klar sieht, dass er auch finisht, diese ganze Nummer. Oder zumindest beim Finish mit beteiligt ist im Pass-Rush. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also, mir hat das dann so gut gefallen, dass ich mir das dann auch im Laufe dieses Zahnrads, Linebacker-Unit und Secondary auch angeschaut habe und da dann auch ein Gefühl hatte, grundsätzlich ist es da sehr, sehr funktional, das sieht ganz gut aus, dass Caleb Williams natürlich mit DJ Moore oder anderen dann gewisse Dinge adressiert hat, wo die Secondary ehrlicherweise stellenweise ein bisschen geschlafen hat. So sieht es zumindest im TV-Bild aus. Das ist ja immer der, wenn der Schwenk kommt und DJ Moore hat 3 Yards Vorsprung, dann...
Ich glaube aber, dass das jetzt die Schwachstelle, die sie ja haben, die Cornerbacks, ist einfach ja, so, jetzt absolut. Mehr zum Tragen kommt.
Ja, genau. Ja. Aufgrund dieses Zahnrads. Deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben für dieses Matchup, dass ich finde, dass die Linebacker-Unit brutal wichtig sein wird bei den Green Bay Packers. Als eben Unterstützung, als Zwischenpart zwischen dem Front vorne ohne Micah Parsons und der Secondary, die ab und an jetzt zuletzt das Mal hat aufblitzen lassen, dass man da vielleicht ein bisschen Probleme hat. Zum einen, genau deswegen, was du gerade angesprochen hast, im Thema gegen die Bears im Passing Game, dass ich aber bei den Ravens mit Tyler Huntley jetzt nicht so erwarte, wobei, und das ist eben genau das, Mitte. Und da bin ich wieder bei den Linebackern. Die Mitte attackieren, das ist eine Chance für die Baltimore Ravens, weil was hat funktioniert? Huntley auf Mark Andrews, wenn er den Ball nicht weiterwirft, dann ist es ja auch alles okay. Ehrlicherweise hat er den Ball dann einfach weggegeben. Oder halt auch Safe Laws über den Slot. Das ist das eine. Aber viel entscheidender ist diese Defense im Allgemeinen gegen den Lauf. Weil Derrick Henry ist eine Wucht, dass Derrick Henry mittlerweile fumbelt immer mal wieder gerne, ja. Das wissen wir auch. Das hat ihnen auch einiges gekostet, keine Frage. Aber für mich ist diese Front entscheidend ohne Parsons, die für mich aber sehr gut aussah ohne Parsons. Und dann ist für mich das dahinter wichtig. Was machen die Packers gegen den Lauf von Derrick Henry, der ja vielleicht sogar, wenn Lamar wirklich nicht spielt, noch mehr forciert wird? Und, was man auch im Hinterkopf behalten müssen, wenn Lamar spielt, wird der auch weiter nicht laufen, weil das ist nicht nur der Oberschenkel angeschlagen, sondern auch der Rücken.
Ja.
So, und dann ist das
eigentlich halt sah er wieder besser aus, aber ich glaube, das können wir jetzt auch ad acta legen, weil wenn es der Rücken ist, wird er nicht, dann ist wieder wie wieder vor 4 Wochen.
Ja. Es gab einen Play, wo er es dann gefinisht hat und dann hat es, glaube ich, ein paar Minuten gedauert, da war er dann raus. So, und deswegen, ich springe da genau in die gleiche Richtung wie du, dass das gut aussah und ja, ob die Ravens jetzt noch ein Top-Team sind, weiß ich nicht, aber ich habe da ganz gutes Gefühl für die Green Bay Packers, dass sie das Spiel mit der Defense, oder sagen wir mal so, die Ravens-Offense so in den Griff bekommen, dass da sehr, sehr wenig passieren kann.
Letztes Jahr haben sie ja eigentlich vor allem Pressure erzeugen können, die Packers, wenn sie dann geblitzt haben. Das ist dann oft zwar Blitz und dann trotzdem Four-Man-Rush gewesen, aber da konnten sie eigentlich die höchste Pressure-Rate generieren. Die blitzen relativ wenig in dieser Saison, haben zuletzt aber gegen Caleb, und ich dachte, dass der Wert vielleicht schon ein bisschen höher ist, zu 27%, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also war einer der höchsten Saisonwerte auf jeden Fall. Und wer ist, ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass Lamar spielt in meinem Kopf, deswegen nehme ich das Matchup mal. Wer wird denn häufig geblitzt? Das ist Lamar Jackson. Ist aber gut gegen den Blitz. Trotzdem ist es vielleicht ein Anlauf für die Packers, um die Mitte auch ein bisschen mehr zu attackieren. Vielleicht auch Derrick Henry dann so, wenn sie laufen, in Empfang zu nehmen. Weil das stimmt schon, was du sagst, dass der wahnsinnig viel, also das ist mittlerweile schon auffällig, dass er zu viel fumbelt. Er hat jetzt 4 Fumbles in dieser Saison, der hat nur 2-mal mehr am Saisonende in seinen 10 Jahren NFL. Und diese Turnover-Problematik zieht sich ja jetzt komplett durch. Die hatten insgesamt 3 Fumbles gegen die Patriots. 2 davon waren dann Ballverluste. Also das ist einfach zu viel und das wird
dann noch mal das, was
Packers nicht so Ballhawk-mäßig wie letztes Jahr, ist auch Teil der Wahrheit, aber dass sie es können. Haben sie letztes Jahr gezeigt. Also es gibt einen McKinney oder sowas, um vielleicht Interception anzufangen. Dann auch die Linebacker mit Fumbles oder sowas, dass du Henry eben nicht laufen lässt, dass du ihn stoppst, wie auch immer. Da bin ich eben gespannt, ob sie ein bisschen mehr an die Line of Scrimmage stellen, um da mehr Druck dann zu entzeugen ohne Parsons. Es hat ja per se mal funktioniert gegen Caleb Williams, der hat sie dann halt aber zerstört. Der war zumindest darauf eingestellt oder er hat einen Sahnetag, was auch immer. Und bei Lamar oder auch Huntley wechseln sich auch, also ich bleibe jetzt einfach bei Lamar, wechseln sich Sahnetage mit schwierigen Tagen halt durchaus ab. Okay, bei Caleb auch, fairerweise.
Ja, das ist richtig, ja.
Macht es halt ein bisschen schwierig zu sagen, ob dann wirklich Huntley spielt. Mit Lamar schaut es wieder besser aus, weil gegen Blitz ist Lamar wirklich gut. Da hat nur Darnold zum Beispiel mehr Yards per Attempt, 8,7 bei Lamar Jackson. Das ist nicht mehr eine Schwäche wie vor 3-4 Jahren oder sowas, wo das ein Matchplan war und du konntest sagen, ja gut, da kriegen wir. Nee, so leicht ist es nicht mehr. Aber du musst halt irgendwas einfallen ohne Parsons. Und da bin ich jetzt gespannt, wenn die Stichprobe größer wird und wir nähern uns dem Regular-Season-Ende, was die Idee ist von Heffley, vom Defensive Coordinator bei den Packers.
Ja, das gilt es spannend zu beobachten, wie das in diesem Duell laufen wird. Samstag dann um 2 Uhr nachts auf Sonntag. Und vor unserer Podcast-Folge bin ich über meine Notizen, die hier in dieser Folge offenbar Thema sind, weil ich es nicht gewuppt gekriegt habe, technisch, egal, nochmal über unsere Hot Takes aus dem Mai gestolpert, die ich mir notiert habe. Und bei mir war Caleb Williams Offensive Player of the Year als Take vor der Saison, Mitte Mai. Deswegen,
um deine Frage
um diese Frage zu beantworten, es liegt an Caleb Williams und der Qualität, die er hatte gegen die Packers.
Okay. Ja, also Caleb Williams hat echt, da sind Big Plays dabei, wo du einfach dich zurückfallen lässt ins Sofa und dir denkst, meine Fresse, ist das ein geiler Zocker.
Soll ich dir aber auch
dann
sagen,
dann kommen aber Würfe, wo du denkst, okay, ich weiß, warum du eine Completion Percentage von gefühlt 30% hast, verstehe ich.
Absolut, ja, absolut. Soll ich dir auch sagen, wenn ich als MVP hatte, im Mitte Mai?
Oh, sag's nicht, das müsst ihr eigentlich doch noch wissen, oder? Ich war dabei vermutlich.
Ja,
dein MVP. War das ein Hot-Take von dir, oder was?
Nee, das war kein Hot-Take. Wir haben das mal so aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben das gar nicht in einer Folge verwurschtelt. Wir hatten ja dann andere Hot-Takes, aber über die will ich jetzt nicht sprechen, weil die waren alle für einen Arnus.
Die lösen wir schon nochmal auf zum Saisonende.
Aber, ja, das machen wir eh. Ich hatte als MVP für eine Liste getippt, Joe Burrow oder Lamar Jackson. Also insofern.
Burrow war auch mein Tipp vor der Saison.
Naja.
Da kamen Verletzungen dazwischen. Es ist halt, was mich bei dem jetzt ein bisschen stört, halt, ich hätte gerne Lamar jetzt einfach einigermaßen fit gesehen. Weil ich finde schon, du hast schon erkennen können, dass er sich auch beim Laufen ein bisschen, in Anführungszeichen, wohler fühlt. Dass er nicht mehr bei 100% landen wird, das war schon ersichtlich. Aber er hat jetzt in den letzten 4 Spielen wieder ein Average von 6,1. Davor in den 4 Spielen nach der Verletzung war der Average bei 2,8. Mhm. Also es hat schon wieder besser gepasst. Ja. Und ich glaube eben auch, durch diese Rückenverletzung ist es ganz, ganz... Also es ist hinfällig einfach. Hm. Und es wäre eigentlich für das Matchup ganz spannend gewesen, weil die Packers lassen die drittmeisten Rushing Yards von Quarterbacks zu.
Mhm. Ja, genau. Das ist ja gut, dass du
es sagst. Es wäre halt ein cooles Matchup gewesen, aber ja.
Gut, dass du es sagst.
Ja. Egal.
Egal. So,
selbst
so
wenn er spielt, wird es egal sein, weil der alte Mann, weiß ich nicht, Bauch rumgeschnürt daherkommt mit so einem Korsett, damit er nicht auseinanderfällt.
Ja, wahrscheinlich. Also, gut, dass du die Statistik nochmal gesagt hast. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Also wenn Lamar spielt, werden wir das natürlich beobachten, je nachdem, wie fit er ist. Laufende Quarterbacks, das bringt uns zum nächsten Spiel. Denn auch da haben wir zwei Quarterbacks, die gerne auch mal laufen oder die das auch immer schon wieder gekonnt haben oder können, wollen, sollen. Das ist der Glühwein, glaube ich, von Weihnachten. Grammatikalisch alles ganz schwierig. Josh Allen und Jalen Hurts. Wir haben noch ein tolles Spiel. Das ist dann Sonntag um 22.25 Uhr. Das Einzelspiel auf The Zone und auch natürlich Teil der NFL-Konferenz. Die Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills. Und ich muss ehrlicherweise sagen, Christoph, da tue ich mich echt schwer mit einer Einschätzung. Vor allen Dingen auf Seiten Phillies. Denn das ist das, was du ja immer sagst. Du erinnerst mich ganz oft, wenn wir privat sprechen oder vor Sendungen bei der Endzone oder sowas, sagst du mir, ja, aber guck mal, gegen wen die gespielt haben. So, Philly ist schwer einzuschätzen, weil die letzten 2 Wochen haben sie recht gemütlich, in Anführungsstrichen, gegen die Raiders und gegen die Commanders gewonnen. Davor gab es das Spiel gegen die Chargers, was sie verloren haben und wo es mehrfach viele Fragezeichen gab, Stichwort Turnover oder sonstigen Kram. Jetzt die Woche sah es tatsächlich gegen die Commanders halt wieder wie eine etwas funktionalere Offense aus.
Ja.
Aber schwer einzuschätzen ist es halt trotzdem, weil es halt die Commanders auch waren, ehrlicherweise.
Ja, es ist, das Matchup macht mich wahnsinnig. Ich muss noch ganz kurz zu unserem Spiel vorher, habe ich gesagt, die drittmeisten Rushing Yards zugelassen, die Packers sagen, die drittwenigsten.
Du hast
ich bin heute ein bisschen durch.
Du hast die drittmeisten gesagt.
Das hat mich durcheinander. Aber haben sie die drittmeisten oder die drittwenigsten? Was habe ich gesagt?
Du hast die drittmeisten gesagt.
Ja, das ist im Falschen, die drittwenigsten.
Ja.
Ich bin halt ein bisschen durch. Ich labere heute ein bisschen arg. Also noch mehr Blödsinn als sonst. Also sie haben die drittwenigsten, deswegen wäre es so spannend gewesen. Lamar eben im Lauf, was er ja per se kann, gegen eine an sich gute Defensive.
Ja.
Ich war jetzt in der Münchner Innenstadt unterwegs. Die Leute haben mich heute haben sie mich wirklich gebrochen.
Klar, verstehe ich.
Zurück zu Buffalo gegen Philly. Ich hatte das Philly-Spiel.
Stimmt,
und ich hatte auch die Buffalo Bills, fällt mir gerade auf, in der Endzone.
Stimmt, also Leute, viel Spaß mit Christoph Stadler in den letzten 20 Minuten. Ich bin raus.
Aber es sind die zwei frustrierenden Top-Mannschaften. Weil du einfach nicht weißt, was du von beiden bekommst. Bei den Eagles hat sich schon ein bisschen länger jetzt abgezeichnet, dass das einfach eine wahnsinnig flatterhafte Nummer ist. Aber die Bills, was die gegen die Browns gemacht haben, also das ist nicht...
Ja, aber da war es halt wieder das erste Mal seit 2 Wochen, ehrlicherweise. Oder seit 3 vielleicht. Davor war
Das meine ich ja, dass wir eigentlich gut waren, aber dieses Flatterhafte ist raus, weil die Browns, dass du die jetzt vielleicht nicht unbedingt abschießt, aber dass du eigentlich das Spiel verlieren musst, wenn es dann nicht 2 Interceptions gibt oder was auch immer. Ja. Also, da erwarte ich jetzt schon eine gewisse Souveränität. Ehrlich gesagt, bei den Eagles dachte ich mir schon, dass sie gegen die Commanders auch wieder so eine flatterhafte Leistung hinlegen, weil da waren Sachen wieder mit dabei, Drives, oder denkst, ja, das ist es.
Ja.
Das ist es. Ja. Und dann sind Drives dabei, wo du denkst, ja, das ist es, keine Playoffs.
Ja.
Ihr habt da nichts verloren.
Ja, das ist so. Das ist echt so. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Deswegen habe ich das auch als Eingangs hier nochmal gesagt. Und ich sage jetzt mal ganz suffisant, was natürlich absoluter Käse ist, weil die Eagles sind jetzt NFC East Champion. Ja, alles gut. Haben ja das Ganze ins Ziel gerettet. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Sie sind insgesamt ein gutes Team, ein individuell top besetztes Team. Auch das darf man nicht vergessen. Aber die Frage, die ich eingangs habe, bevor wir vielleicht auf ein Matchup gehen, wenn wir bei der Eagles Offense vor allen Dingen sind, wo ja eigentlich alle Probleme immer festgemacht werden. Keiner spricht irgendwie über die Defense, sondern immer geht's um Jalen Hurts und diese Offense. Aber müssen sich die Eagles was von den Browns abschauen? Denn warum hatten die Bills Probleme? Weil sie, weil die Browns ein variableres Play-Calling als auch Play-Auswahl, Stichwort Balance zwischen Lauf- und Passing-Games, aber auch generell vom Look her in der Aufstellung, in der Formation, den Bills dadurch Probleme bereitet haben, dieser Defense, gerade in der ersten Hälfte. Und ich hatte so das Gefühl, nach der ersten Hälfte, wenn man den Bills viele Looks hinschmeißt, kriegt auch diese Defense ein paar Problemchen, weil
ja,
die Bills-Defense ist gegen den Lauf immer noch schwach, gegen den Pass sehr, sehr gut. Aber müssen sich die Eagles tatsächlich etwas von den Browns abschauen? Weil ich habe das Gefühl, und das ist vielleicht auch deins, wenn wir bei diesem Rumgeflattern bleiben, die Eagles-Offense ist leicht auszurechnen, weil das Passing-Game funktioniert entweder gar nicht oder AJ Brown an der Sideline kriegt die Füße noch rein, okay, cool, first down, oder Barkley läuft mir über die Mitte oder eben auch nicht. Du hast es gerade perfekt ja auch schon zusammengefasst.
In der ersten Halbzeit hat er nur Devontae Smith und AJ Brown angeworfen.
Ja. Genau, ja, das ist es. Das ist es.
Das kann ich dann irgendwann schon auch verteidigen, dass wohl Jahan Dotson nicht so dick in eurem Matchplan drin ist oder Dallas Goedert oder wer noch. Also das ist schon, ich verstehe es auch noch nicht so hundertprozentig und da würde ich, ja, das wäre schön, wenn sie es vielleicht so hinbekommen, sogar wie die Browns, wobei, ehrlich gesagt, aus Eagles Sicht brauchst du von den Browns nichts abschauen.
Nee, deswegen sag Browns, ich, aber deswegen klingt es ja komisch.
Aber du hast halt keinen Harold Fannin Jr. Sowas haben die Eagles nicht.
Ja.
So ein Taschenmesser, der irgendwie gefühlt alles machen kann. Braucht diese Offense eigentlich auch nicht, weil die gut genug sein
müsste. Es geht mir aber gar nicht um die einzelnen Spieler, das meinte ich ja. Individuell sind die Eagles ja bockstark. Darum geht's. Mir geht's rein ums Playcalling und dass man sich von den Browns nichts abschauen sollte, das ist, glaube ich, allen klar. Ist ja auch kein gutes Team. Aber ich hatte halt das Gefühl, durch die verschiedenen Looks und das verschiedene Playcalling hast du diese Bills-Defense buchstäblich in Bewegung bekommen.
Ja,
und die Eagles haben echt Probleme, Defenses in Bewegung zu bekommen. Also das ist mir nicht variabel genug.
Das wird auch nicht variabel werden. Das ist, glaube ich, Fakt, wenn AJ Brown, das war ja auch so ein lustiger Fakt, den hat Roman auch nochmal gebracht, wenn AJ Brown, wie war es, über 80 Receiving Yards hat, dann verlieren sie. Wenn er weniger hat, dann gewinnen sie. Jetzt vereinfacht nochmal gesagt. Ich glaube, es war so 80 Receiving Yards.
Jetzt wissen wir, warum Jalen Hurts ihn nicht anwirft.
Jetzt wissen wir es. Ja, der Statistik nach eher nicht. Jetzt weiß ich, was er am Ende des Tages hatte gegen die Commanders, aber das zeigt ja schon auch was, dass da was nicht funktional ist. Das Laufspiel das ganze Jahr über nicht funktional. Muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich, wie dein Eindruck ist, ich finde, sie kommen langsam so ein bisschen in bessere Sphären. Also Barkley in den letzten drei Spielen immer mal mit einem Rushing-Touchdown, das ist aber noch kein Qualitätsmerkmal, aber in den letzten drei Spielen 111 Rushing-Yards fast im Schnitt, davor in den 12 Spielen waren es knapp über 61.
Ja, das
also er hat
das
fast verdoppelt. Aber ich finde auch, er schaut besser aus, er bekommt bessere Looks. Mit seinen Spin-Moves kommt er vorbei, bricht mal ein, zwei Tackle, Second Effort, holt da mehr raus. Jetzt kommt da ein dickes, fettes Aber. Das macht jetzt gerade Barkley und ich habe es in der Übertragung auch schon angesprochen. Warum nicht mehr Tank Bigsby? Du hast ein geiles, komplementäres Running Back-Duo. Ja, gib dem doch auch mal ein bisschen mehr Chancen, mehr Looks. Gib ihm nicht mehr als Barkley, das ist Quatsch. Aber mach doch einfach mal so ein Running Back-Duo und nicht immer Barkley jetzt auf Teufel komm raus. Der kann das schon trotzdem. Ja. Und im Moment ist er gut in Form.
Jetzt komme aber ich, weil du die letzten drei Spiele angesprochen hast. Barkley hatte einen big, big Lauf gegen die Chargers. Das war das Spiel vor 3 Wochen. Und danach waren es die Raiders und die Commanders. Und das ist halt genau der Punkt,
auf den Raiders wissen wir jetzt nach dem Wochenende, dass sie gut sind.
Nein. Aber das ist halt genau das, worauf ich hinaus will. Und ja, es sieht insgesamt besser aus. Und ich will auch nicht, liebe Eagles-Fans, zu negativ sein. Ganz und gar nicht. Wir haben das Thema ja vor 2 Jahren schon mal gehabt bei den Eagles. Und am Ende ging es ja auch in den Playoffs ganz gut dahin. Aber die Chance, die ich sehe, ist jetzt halt das Ganze zu bestätigen, weil die Buffalo Bills gegen den Lauf Probleme haben, auch wenn sie es jetzt ein bisschen besser gemacht haben. Sie sind jetzt
in der Statistik drittschwächste
Lauf-Defense. Ja. Und genau, da kannst du sie knacken. Drittschwächste Lauf-Defense. Das ist jetzt die Chance für die Eagles, das Ganze zu bestätigen, dass du Barkley immer noch so überragend ins Laufen bekommst. Weil nochmal, insgesamt über die Saison sind die Zahlen ja gut. Aber man wird daran gemessen, was man vorher gemacht hat. Das hat Christian Streich auch immer schon gesagt. Der mochte das immer nicht, wenn Freiburg erfolgreich war, weil er meinte, jetzt müssen wir liefern. So, und so ist es bei den Eagles halt irgendwie auch. Und jetzt hat man aber diese Chance. Und ich bin auf dieses direkte Duell. Sehr, sehr gespannt. Die Lauf-Offense, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Das hätte ich dir auch die Frage gestellt mit Tank Bigsby, der sich ja gefreut hat wie ein Schnitzel, dass er hinten raus im vierten Viertel da so viele Bälle bekommen hat und sogar noch einen Score macht gegen die Washington Commanders. Tank Bigsby ist vielleicht der beste Running Back Nummer 2, der so gut wie gar nicht auf dem Feld steht.
Ich verstehe es tatsächlich auch nicht. Aber das verstehe ich jetzt nicht erst seit dem Commander-Spiel, sondern ich fand davor schon, also den Trade fand ich okay.
Ja.
Gutes Ding. Das könnte euch echt was bringen, weil ihr nochmal so eine andere Komponente reinbekommt, die sie eigentlich sehr schön ergänzen könnten, aber sie lassen sich nicht ergänzen. Und ja, Barkley soll dein Workhorse sein, das ist völlig fein. Aber gib doch Bigsby ein paar mehr Looks, dass du einfach so ein, ich will nicht so ein doppelköpfiges Monster jetzt, vielleicht kommt es nicht so weit, aber einfach auch Barkley ein bisschen Pause geben, dass Bigsby mal ins Spiel kommt. Und der hatte ja auch schon gegen die, okay, das waren die Giants. Kannst gleich wieder sagen, der Gegner lag, ja.
Du sagst eigentlich Gegner du immer, das ist ja das Schöne.
Ja, stimmt auch. Und das ist ein guter Punkt, den du einbringst. Und selbst wenn sie jetzt das gut machen gegen die Bills, werden wir danach auch sagen, ja, aber es waren nur die Bills, weil die eine schwache Lauf-Defense haben.
Ja, stimmt.
Aber ich finde schon, dass die Eagles da ein bisschen, das ist vielleicht auch ein bisschen Eye-Test, aber da kommt mehr als in den Wochen zuvor. Sie haben zum Beispiel auch mehr Laufspiel jetzt nach Under Center, also dass Hurts eh mehr Under Center geht als nur Shotgun. Da ist die Run-Rate jetzt bei über 40%. Davor war sie bei knapp 27%. Also sie machen schon ein bisschen was. Ob das dann der weiße letzte Schluss ist, aber das ist zumindest mal was Positives bei aller Kritik an Sirianni, an Petullo, zu Recht ja auch. Aber sie haben ein bisschen was gemacht.
Ja.
Ob das dann jetzt wirklich dann auf lange Sicht wirklich was bringt, keine Ahnung, bin ich auch noch am Zaudern, weil die Gegner, es ist am Ende des Tages ein Totschlagargument.
Ja.
Weil es dann drei Gegner sind, die du nicht in den Playoffs begegnen wirst.
Ja, total. Und um das nochmal zu ergänzen in diesem Segment Offense, Philly gegen Defense, Bills, ich bin halt dann auch eben gespannt, wenn das, so wie wir es jetzt mit dem Laufspiel nochmal skizziert haben, aufs Passing Game auswirkt, weil die Bills sind mit die beste Passverteidigung. Wir haben Christian Benford, der eine überragende Saison spielt, der Woche für Woche die Nummer 1 Receiver fast aus dem Spiel nimmt oder zumindest wenig zulässt. Und dann, das ist das, was du eingangs so schön gesagt hast, wenn ich weiß, ich muss gegen A.J. Brown liefern. Benford gegen A.J. Brown oder auch mal Devante Smith, je nachdem, wo er halt dann aufgestellt ist. Überragend geil, finde ich ein richtig geiles Matchup. Sehe ich aktuell auch klar bevorteilt bei der Buffalo Bills. Der Christian Benford wird zum dritten Mal jetzt dieses Jahr einen Defensive Touchdown machen wahrscheinlich oder Big Plays machen. Und dann wird's halt tricky für Philly. Deswegen ist das immer noch das Pendel, trotzdem man Barkley wahrscheinlich vielleicht auch Bigsby dementsprechend ins Laufen kriegen kann, so blöd es immer klingt. Die Bills Defense mit dieser Passverteidigung gegen Smith und AJ Brown, dann muss Hurts mit schnellen Releases über die Mitte über Goddard gehen, sonst wird's dann, glaube ich, irgendwann schwierig, weil die Buffalo Bills Secondary, diese Defense im Allgemeinen gegen den Pass, ich habe sie oft kommentiert in den letzten, ich sage jetzt mal 8 Wochen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen befangen damit, wenn man dann immer so ein Spiel auch kommentiert und immer komplett bei jedem Snap ganz konzentrierter dabei ist, aber das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Also das ist etwas, das kann ein sehr, sehr großes Gut werden, auch für den Playoff-Run bei den Buffalo Bills.
Ja, vor allem, weil ja die Safety schon immer so ein bisschen als Schwachpunkt noch angesprochen wurden, aber sie spielen im Moment hart. Ich meine, Matt Milano, keine Absicht da, aber Chutkins wäre den da leider dann ja schwer verletzt, nochmal keine Absicht, glaube ich. Also ich habe auch zum Glück keine Zeit gesehen. Ich habe es ein zweites Mal nicht angeschaut, weil mir einmal, das war dann schon, aber es ist ein hartes Tackling. Was rauskommt, ist extrem unglücklich. Aber die Bills spielen schon harten Football, den wird es aber auch brauchen gegen so eine physische Truppe, wie die Eagles das halt naturgemäß sind.
Ja.
Und ich finde es tatsächlich auf der anderen Seite fast spannender. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, weil ich die Bills nach dem Wochenende jetzt, ich bin wieder dabei, ich weiß nicht, was sie sich immer wieder überlegen, weil halt Josh Allen den Ball halt eigentlich gar nicht geworfen hat.
Nein, der hat auch zum ersten Mal nach längerer Zeit auch keinen Total Touchdown gemacht. Also weder zu Fuß noch durch die Luft. Josh Allen ohne Touchdown geblieben gegen die Cleveland Browns. Und da gab es ja auch ein paar Plays, wo man sagen muss, hoppala, was haben sie denn da gemacht? Auch wo er den Safety gerade noch entgehen kann mit dem Druck. Und ehrlicherweise stelle ich mir da genau die gleiche Frage. Diese Eagles Defense, sehr, sehr stark. Ich bin da gespannt, wie das laufen wird mit Cooper DeJean und dann eben dementsprechend die Skillplayer von Josh Allen. Wenn der so spielt wie gegen die Browns, und die Browns kriegen ja auch einen ganz guten Druck oder haben einen ganz guten Druck hinbekommen, dann könnte das halt auch ein richtiges hartes Stück Arbeit werden und dann ist das Matchup auch hier der Lauf. Weil, du hast es ja auch kommentiert, Jordan Davis, Tackle for Loss ohne Ende, immer im Backfield bei den Running Backs im Vorgarten gestanden. Das wird ein Matchup gegen James Cook natürlich, ja. Das wird, glaube ich, das Wichtige werden, weil irgendwie reden wir immer über diese Philly Defense, ja, ist ganz gut, und irgendwie haben die da mal ein Takeaway, aber es spricht keiner so richtig über die. Die sind vielleicht nicht mehr auf diesem ganz Top-Niveau wie letztes Jahr, aber jetzt gegen die Commanders fand ich das sehr, sehr entzückend, um bei dem Sprech von vorhin zu bleiben. waren halt aber nur die Commanders. Und ich glaube, dass das da auch dann wichtig sein wird gegen den Lauf vor allen Dingen, weil ich war sehr verwundert, du hast die Bills ja auch kommentiert, was Josh Allen im Passing Game oder in der Pocket da veranstaltet hat.
Ja, der hatte 19 Pässe, genau, 19 Pässe, so wenig wie gar nicht, aber das sah für mich schon so ein bisschen nach einem Matchplaner aus. Also Dalton Kincaid wurde einmal angeworfen. Der hatte keinen Catch. Also irgendwie sah es mir wirklich so nach dem Matchplan aus, nee, wir wollen das über den Lauf und über James Cook lösen. Ja. Und am Ende des Tages hat es gereicht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Der hatte 100 Rushing Yards im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit waren es, glaube ich, noch 17 oder sowas um den Dreh, also keine 20 mehr. Es hat funktioniert. Trotzdem, ich glaube, für James Cook ist es ein ganz unangenehmes Matchup. Philly spielt am meisten mit Light Boxes. Auch das ist so ein klassisches Ding, weil sie keine vollgestopfte Box brauchen, um eben zum Beispiel auch einen Lauf zu stoppen. Das Problem, James Cook, der zählt gegen Lightboxes nicht zu den besten Running Backs der Liga, wo er sonst eigentlich bei fast allen Metrics einer der besten ist. Gegen Lightboxes ist er nach EPA die Nummer 22.
Okay, krass. 22.
James Cook, zu einem der besten, also der ist dieses Jahr wirklich einer der besten Running Backs der Liga, aber nicht gegen Lightboxes. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, dann muss ja eigentlich Cook vielleicht im Receiving Game ein Faktor sein. Philly lässt die 7 meisten Receiving Yards von Running Backs zu. James Cook, wissen wir, dass er auch ein Receiving Back sein kann, Receiving Back ist. Und nachdem sie so wenig geworfen haben, glaube ich, werden sie jetzt wieder deutlich, deutlich mehr werfen. Der wird nicht wieder 19 Pässe haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich auch.
Deswegen James Cook, wenn dann eher, glaube ich, im Receiving Game ein Faktor als gegen diese Lightboxes, wo er es einfach nicht so gerne mag. Warum auch immer.
Ja, ich habe das Gleiche eigentlich wie vis-à-vis vorhin. Auch das mit dieser Mitte. Ich glaube, dass da das Passing Game wieder deutlich mehr werden wird, weil dieser Philly Secondary, auch wenn sie jetzt wieder einen Takeaway hatten und statistisch okay, so ganz traue ich denen immer noch nicht über den Weg, auch bei den Linebackern nicht. Die sind halt aber, das sind immer wieder bei der Erwartungshaltung, nicht auf dem Niveau wie letztes Jahr. Und ich bin da bei dir, Receiving Running Back braucht es und ich glaube, es braucht genau in diesem Spiel eben wieder jene Connection mit Knox und Kincaid. Ich glaube, dass da auch wieder sehr viel
Twelve-Personal,
das sowieso, mehr als gegen die Browns, sehr viel mehr 12-Personal gespielt wird, was sie ja ohnehin tun, aber dementsprechend auch die Titans angeworfen werden über diese Mitte. Und ich glaube, da kannst du halt den Eagles wehtun, auch wenn sie Lightboxes haben und gefühlt dann eben ein Linebacker mehr da dahinter. Kann ich mir vorstellen, dass da Josh Allen dementsprechend, wenn der Druck nicht so kommt in der Light, über den Pass-Rush, wollte ich sagen, dass wieder mehr Buffalo in die Karten spielt. Und dann habe ich das Gefühl, wird es für Philly halt tricky. Weil nochmal, der Secondary vertraue ich irgendwie nicht zu 100%. Das ist, ja.
Ich meine, die Commanders haben es probiert, Dory Jackson als Schwachpunkt ausgemacht, wie so häufig gegen Terry McLaurin. Klar, so einen Receiver hat Buffalo nicht. Trotzdem kannst du natürlich über, also ich gehe schwer davon aus, dass Kincaid viel mehr involviert wird. Das sah für mich auch so aus, dass der gar nicht Teil des Matchplans wirklich ist, dass man den so ein bisschen herschenkt, in Anführungszeichen, und dann halt James Cook über den Lauf nimmt. Es hat ja auch am Ende des Tages gereicht, um Gottes Willen. Wer bin ich, um irgendeinen Matchplan kritisieren zu dürfen oder kritisieren zu wollen? Aber also ganz ohne Lauf kannst du es ja nicht machen. Und dann kommt für mich Josh Allen ins Bild rein. Weil diese Lightboxes, weil, ich habe es mir extra mal nachgeschaut, Josh Allen gegen Lightboxes, der hat die meisten Carries gegen, die zweitmeisten, Entschuldigung, nur Hurts hat, glaube ich, einen mehr gegen Lightboxes, der hat 430 Yards, da hat er 50 mehr als die Nummer 2, das ist Mahomes, der nicht mehr spielen wird, hat 3 Rushing-Touchdowns, da haben nur Mahomes und nix mehr und er ist die Nummer 2 nach EPA gegen Lightboxes hinter Baker Mayfield. Krass, ja. Also das ist für mich was, da muss Josh Allen scramblen, weil das ist ein Problem bei der Eagles-Defense gegen Quarterbacks, die scramblen, gegen bewegliche Quarterbacks, da haben sie Probleme, lassen die 6 meisten Rushing-Yards durch Quarterbacks zu, kriegen eigentlich so 3 Scrambles pro Spiel gegen sich und Scrambles und Josh Allen.
Ja.
Das muss Hand in Hand gehen und dann gibt es ja trotzdem James Cook. Das ist ja nicht so, dass der gar kein Faktor ist.
Ja, das ist es, ja. Scrambles und Josh Allen, die haben sich gegenseitig zu Weihnachten beschenkt. Das kann man, glaube ich, so gut ist das Verhältnis.
Werden sich vielleicht, ja gut. Also das ist für das mich so, wenn es Cook, was ja den Zahlen entsprechend sein könnte, gegen Lightboxes Probleme hat, dann muss Allen performen. Wir wissen, dass Josh Allen das machen kann. Jetzt hat er keinen Passing-Touchdown gehabt. Aber irgendwie bleibe ich dabei, sah das so aus, das ist irgendwie gar nicht gewünscht. Der hätte ja als erster Bildspieler, glaube ich, 3 Spiele in Folge mit 3 Passing-Touchdowns werden können.
Mhm.
Gab es vorher, ja, ich glaube, 3 Spiele waren es dann. Oder hätten es sein können, 2 waren es jetzt in Folge. Die Serie ist vorbei, aber mich würde es nicht wundern, wenn der da wieder so einen ganz großen Tag hat. Und mein Gefühl ist auch, dass wir wahnsinnig viele Punkte sehen.
Mhm. Ja, das glaube ich. Also hätte ich Bock. Das ist, glaube ich, auch.
Over-Under? Gibt es das schon?
Gute Frage.
Doch, ich habe hier schon das Over-Under 44,5. Da wäre ich jetzt persönlich deutlich drüber gewesen.
Ja.
Einfach von meinem Empfinden her.
Ja.
Also ich wäre da mit einer 5 vorne dran gewesen.
Aber das ist ja dann mit all dem, was wir jetzt, okay, krass. Das ist aber dann mit all dem, was wir jetzt gerade skizziert haben, bist du dann auch eher bevorteilt Buffalo, wenn ich das richtig raushöre. Oder?
Das ist jetzt eine schwere Frage. Vom Matchup her sehe ich so ein paar Punkte, die für die Bills sprechen. Cook, dass er im Lauf da Probleme hat, gefällt mir tendenziell nicht, weil gegen die Browns ohne Cook hätte es nicht funktioniert.
Ja.
Auf der anderen Seite, mir hat das gefallen, was mit Barkley war, dass das besser war. Ich fand Jalen Hurts auch, ich glaube, den haben wir jetzt noch gar nicht wirklich erwähnt. Nee, ich fand, der hat ein sehr geiles Spiel. Ja. Der hatte diesen Stinker mit den 4 Interceptions gegen die Chargers. Ansonsten macht er aber jetzt keine ganz schlechte Saison. Und wenn der in the zone ist, wenn der seinen Stiefel runterspielt, macht er das schon echt gut. Und das war auch gegen Commanders auch gut. Ja, jetzt daheim alle zu Rechten, aber die Commanders, absolut korrekt.
Ja.
100% Zustimmung.
Das muss man.
Aber ehrlich gesagt, ist ja bei Hurts manchmal egal, gegen wen er spielt. Der braucht irgendwie so eine Tagesform.
Das ist ganz, ich finde es das super, dass du das auch nochmal sagst, weil es wirkt halt immer so, das meinte ich ja auch, die Kritik bei den Eagles wird ja immer irgendwie an der Offense und das Verhältnis zwischen Sirianni, Hurts und AJ Brown festgemacht. Das wird
Hurts ist schon oft der Sündenbock, der es nicht immer ist. Also das wäre zu einfach.
Das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Da kann man immer was reininterpretieren in irgendwelche Gesichtsausdrücke. Der ist halt einfach so ein Typ, wie er ist. Ich habe das neulich mal im privaten Gespräch hier verglichen mit der Körpersprache von einem Mesut Özil bei der Nationalmannschaft, was immer kritisiert wurde, oder auch auf einem anderen Niveau, er mag mir verzeihen, guter Freund von mir, Lukas Hufnagel, der mal beim Club gespielt hat, der war auch immer so ein bisschen lethargisch unterwegs, war aber mit der geilste Fußballer und hat dann trotzdem die Spiele auch gewuppt bekommen. Und Jalen Hurts oder viel Kritik.
Daheim kommt jetzt ganz auf das Geräusch, wenn du es hörst.
Ja.
Hast gehört? Wie die Tastatur klinkert.
Ja. aber deswegen sage ich, wichtig, dass du das sagst, weil das wird dem ganzen Jalen Hurts und auch der Saison nicht gerecht, dass sie Probleme haben und vielleicht nicht das Top-Team sind in dieser Offense und da auch, dass sie auch selber sagen, dass da gewisse Dinge nicht funktionieren. Das ist offensichtlich, aber nichtsdestotrotz stehen sie ja da, wo sie stehen. Und da kann auch ein Jalen Hurts in Play-Calling, das ist das, was ich eingangs meinte, und nochmal, die Browns stellen wir da nicht über die Eagles, keinesfalls, aber da kann auch die Philadelphia Eagles Offense diesen Buffalo Bills ordentlich einen reinwürgen. Das muss man an der Stelle schon mal so sagen.
Ich finde es ein geiles Spiel. Ja, die spielen beide Playoffs. Ja, haben Problemchen. Ja, haben Stärken. Aber ich finde es ein verdammt geiles Matchup. Und ich hätte vor der Saison 2 Super Bowls getippt. Mein Tipp war ja Eagles gegen Ravens.
Ja.
Mein Nummer 2 wäre aber gewesen Eagles gegen Bills.
Okay. Geil. Jetzt gucke ich gerade nochmal, weil ich hatte ja, wie gesagt, das mal aufgeschrieben.
Nicht ein Hot Take, lass es sein.
Nein. Aber Super Bowl-Tipp hatte ich.
Willst du jetzt weihnachtliche Stimmung kaputt machen?
Nein, ich hatte da für mich das aufgeschrieben. Am 15. Mai, komischerweise. NFC, Philadelphia, Green Bay oder Los Angeles Rams. Und AFC
Rams
Buffalo.
Rams war meine Nummer 2 tatsächlich, ja.
Und AFC Buffalo noch? Oder Baltimore hatte ich halt drin. Aber
okay, wir hatten einfach dasselbe.
Das heißt, ich habe mein persönliches Super Bowl-Matchup. Eagles, Baltimore habe ich jetzt. Super.
Aber cooles Duell, freue ich mich echt drauf. Ist ein ja fast Standalone-Spiel ja dann am Sonntag im Späteslot 22.25 Uhr in der Konferenz. Gibt es nur ein Parallelspiel und es gibt es auch noch als Einzelspiel, glaube ich, oder? Bei uns auf der
Eagles,
Plattform dann.
Eagles-Bills ist Einzelspiel, ja.
Genau. Also läuft schöner später Slot, mal mit bisschen weniger Feuer, was auf anderen Plätzen passiert, aber ich glaube auf dem, nochmal, ich bin jetzt erstaunt, der Over-Under, was war es, 42,5?
44,5, glaube ich, hast du gesagt.
Ja, stimmt, 44,5, ich bin 5. über 50 und ich würde sogar sagen, dass beide einen Dreier vorne dran stehen haben.
Boah, geil, würde ich sofort nehmen, wäre richtig cool, weil das Parallelspiel ist Giants gegen Raiders, da geht es um den Nummer 1 Overall Pick
im nächsten
Draft. Ja. Genau, was haben wir sonst noch für euch? Wir haben in dieser Woche 17 Thursday Night Football, das ist dann quasi noch ein Christmas Game, weil das ist vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag, von Donnerstag auf Freitag mit Christoph Statter, der das kommentieren wird.
Schaut Denver, bitte trotzdem rein.
Die Denver Broncos gegen die Chiefs.
Lasst uns die Broncos zelebrieren.
Dann haben wir Saturday Night. Wir haben Texans, Chargers und Packers, Ravens am Samstag schon. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und dann am Sonntag eben, wie ihr es gewohnt seid, die deutsche NFL-Konferenz ab 18.30 Uhr mit den Einzelspielen auch, die dann auf der Plattform extra verfügbar sind. Mit AFC South Duell Jaguars gegen Colts. Kann auch ein ganz interessantes und wichtiges sein. Und eben die Eagles und die Bills. Danach um 22.25 Uhr Sunday Night Football haben wir die Bears bei den Niners und Monday Night Football die Rams bei den Falcons.
Eigentlich also auch ein Spiel, das wir ansprechen hätten müssen, aber wir haben es euch schon gesagt, das verschieben wir wirklich auf nächste Woche. Bears, Niners ist eins für mich der tollsten Duelle diese Woche und zu Recht Sunday Night Football, aber ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn wir das mit in die nächste Woche reinnehmen, weil über beide werden wir sprechen müssen und das ist irgendwie so blöd, ist, wenn man sich dann zu oft doppelt.
Ja, ja, absolut. Deswegen keine doppelten Geschenke in dieser Zeit, sonst müssten wir nämlich die nächste Woche umtauschen. Das machen wir nicht. Dementsprechend euch noch schöne Restfeiertage oder ein schönes Wochenende nach Weihnachten. Genießt die Zeit weiterhin und dann hören wir uns am Sonntag spätestens.
Und ich möchte mich offiziell nochmal entschuldigen, dass ich heute teilweise so viel Blödsinn erzähle. Also noch mehr als sonst, weil die Münchner Innenstadt hat mich heute gebrochen.
Ja.
Die Menschheit, heute habe ich das letzte Mal, es wird noch ein paar Mal passieren, aber dann glauben an die Menschheit verloren.
Liebe Community, wir lassen Christoph im Glauben, dass das heute das einzige Mal gewesen ist, wo er Quatsch erzählt. Ja.
Weihnachten, das Fest der Liebe, ach, am Arsch.
Schön. Also kommt gut in die restlichen Weihnachtstage. Bis bald.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.